Auch am Sonntag gehen wir nicht weiter im Markus-Evangelium, sondern um das Osterthema. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du heute noch sprichst und dass dein Wort sowas von aktuell ist. Und danke, dass du mit Andreas das aufs Herz gelegt hast, was heute für uns dran ist. Bitte öffne seinen Mund und unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir verstehen, was du zu sagen hast. Danke, Jesus.
Ja, vor einer Woche habe ich mit Martin telefoniert und er hat gemeint, würdest du die Predigt am Karfreitag übernehmen? Wir waren gerade beim Einkaufen und ich habe gesagt, du, ich rufe dich nachher zurück, wenn wir zum Laden draußen sind. Und wenn wir dann ins Auto gesessen sind, dann sage ich zu Angela, Martin fragt, ob ich Karfreitag predigt. Was predige ich da? Was soll ich da bloß predigen? Und sie sagt so, ich weiß nicht, nimm an, es kam vom Heiligen Geist, es ist vollbracht. Ich denke, jo. Aber es ist vollbracht und das ist unser Thema heute Morgen. Und das ist im Griechischen nur ein einziges Wort, vollbracht, und um das soll es heute Morgen gehen. Aber einfach, weil Karfreitag ist, möchte ich gerne den Kontext lesen. Und dieses vollbracht, es ist vollbracht, steht in Johannes Kapitel 19. Und ich lese Johannes 19 von Vers 17 bis 37. Aber unser Fokus wird dann auf dem vollbracht nachher liegen. Johannes 19, Abvers 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Jesus spricht zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber drängten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesus, bitte ich, dass du uns offene Ohren schenkst für das, was du uns sagen möchtest, und dass du, ja, meine Worte lenkst. Amen. Ja, Karfreitag wird in der ganzen christlichen Welt heute gefeiert. Für manche Tradition, und für uns ein Ereignis in Zeit und Geschichte, nicht eine Erfindung von Menschen, ein Ereignis, das tatsächlich geschehen ist und das Auswirkungen hat in alle Ewigkeit. Wir haben gerade gelesen, die letzten paar Augenblicke im Leben von Jesus auf der Erde und wie er am Schluss von seinem Leben das eine Wort ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Das ist das letzte Wort, das Jesus spricht, bevor er sein Leben aufgibt, bevor er stirbt. Vollbracht. Wir müssen kurz in die Grammatik reingucken. Das, wie Jesus das vollbracht formuliert, wie es Johannes aufgeschrieben hat, das hat die Bedeutung, es ist fertig. Und zwar immer noch. Und es bleibt fertig. Es bleibt vollbracht. Das ist wie wenn ich sage, mein Fuß ist gebrochen. Also mein Fuß war gebrochen und ich habe ihn gebrochen, aber er ist immer noch gebrochen. Das ist ein Zustand. Und so ist dieses vollbrachten Zustand, der bleibt. Und ich fand, das ist schon von der Grammatik, das ist so gewaltig. Was Jesus vollbracht hat, das bleibt. Das ist nicht was, was man nochmal wiederholen muss, was noch verbessert werden muss. Wir bauen Sachen, wir machen Sachen, aber die sind immer wieder verbesserungswürdig. Das ist nie perfekt, das ist nie komplett, das ist nie fertig. Auch wenn ich Predigt vorbereite, ich sage immer, ja, es ist, ja, man kennt immer noch mehr, es ist immer noch, es ist unvollkommen. Aber was Jesus getan hat am Kreuz, das ist vollbracht, das ist fertig, das ist komplett, da braucht es nichts mehr dazu. Ja, es ist vollbracht. Und das hat mich, wo ich das so anfange, ein bisschen da Forscher habe, danke Angela, dass du mich draufgebracht hast, begeistert, vollbracht, was in dem Wort, allein in dem Wort schon drinsteckt. Schon Vers 28 heißt es, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde. Er wusste, es ist alles vollbracht. Und dann hat er ganz bewusst nur letzte Akt getan, damit sich das Alte Testament erfüllt. Es war nicht, was da am Kreuz passiert ist, irgendwelche Zufälle oder zufällige Ereignisse. Es war durchorchestriert, es war ein Plan, den Jesus vollbracht hat. Schritt für Schritt bis zum Ende, bis es komplett war. In Johannes 10, Vers 17, da sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Wow, hier ist ein Mensch, der sagt, ich lasse mein Leben und ich nehme mein Leben. Aber nicht ein Selbstmord. Es war kein Selbstmord am Kreuz. Es war viel mehr, weil hier, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, weil ich, ja, Jesus ganz Gott, ganz Mensch und dann hängt er da am Kreuz und wie das alles zusammenspielt. Und doch, er entscheidet, wann er stirbt. Er stirbt nicht, weil sein Herz jetzt aufhört zu schlagen. Zumindest verstehe ich das so von dem, was hier steht. Sondern er entscheidet, jetzt ist vollbracht, jetzt muss ich noch den Essig trinken und dann ist fertig. Und dann ruft er vollbracht, zack, tot. Ganz bewusste Entscheidung. Ich kriege das nicht ganz zusammen, wie das vom physischen und vom körperlichen, das alles. Er hat ja auch die körperlichen, menschlichen Leiden gehabt. Dann nachher, als die Lanze in seine Seite stechen, läuft Wasser und Blut oder wie es heißt raus. Also das deutliche Zeichen, sein Körper ist tot. Aber das alles, es war kein Zufall. Jesus hat es vollbracht. Er hat es ganz bewusst getan für uns. Aber was hat er vollbracht? Das ist ja die große Frage, was ist vollbracht? Und da könnten wir eine ganze Woche drüber machen, die ganz biblisch voll. Ich habe so ein paar Streiflichter rausgeholt, wahrscheinlich nichts Neues für euch, aber einfach, um uns dran zu freuen, um uns das bewusst zu machen. Was hat Jesus vollbracht? Und ich bin auf Kolosser 2,14 gestoßen. Das ist eine Sache, wo ich so, ich finde hier den Kolosser 2, Vers 14. Ich lese ab Vers 13. Sorry, Jaron, habt ihr da einen Vers weniger gegeben. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als Jesus starb, es vollbracht hat, da hat er die Schuldschrift, die gegen uns stand, ans Kreuz geheftet. Eine Schuldschrift. Was hätte wer von uns das Wort benutzt in seinem Alltagsgebrauch? Selten, ich bin auch kein Rechtsanwalt, vielleicht benutzt er das eher. Und ich habe so ein bisschen geguckt, was ist eine Schuldschrift? Ja, da ist aufgeschrieben, was das Gesetz sagt und wo ich es übertreten habe. So könnte man das formulieren. Da steht drin in der Schuldschrift: Du sollst nicht lügen, Andreas, da, hast du nicht die Wahrheit gesagt. Oder du sollst nicht begehren, hier warst neidisch auf deinen Nachbar, weil der das größere Fernseher hat, oder was weiß ich. Und das ist alles hier aufgelistet. Das hast du wollen, was dir nicht gehört. Begehren. Oder was auch immer im Gesetz steht. Und das steht alles in der Schuldschrift. Nehmen wir uns doch einen Moment. Überlegt euch, was lief heute schon? Wo habe ich nicht so reagiert und gehandelt, wie es Gott möchte? Und es steht alles in der Schuldschrift drin. Und diese Schuldschrift, diese Anklageschrift, die wurde ans Kreuz genagelt. Und da hing nicht ein Stück Papier, sondern da hing Jesus. Er selber, der die Schuld auf sich genommen hat. Und jetzt ist die Schuldschrift, wie heißt es hier, und hat sie aus dem Weg geschafft. Er hat sie weggetan. Die gibt es nicht mehr. Und wir wissen, der Teufel ist der Ankläger. Und der Ankläger taucht beim Richter auf und sagt, da guckt ihr denn an, was der getan hat. Will die Schulden aufzählen, die da sind, Schulden über Schulden, total verschuldet. Und dann steht da Jesus und sagt zum Vater, die Schulden sind alle bezahlt. Die Schrift, die ist vernichtet, die ist aufgelöst, die gibt es nicht mehr, die Schuldschrift. Die Anklage ist null und nichtig, weil der Anklagegrund nicht mehr existiert. Da geht es ganz kalter Rücken runter, weil ich das sage. Ist das nicht gewaltig? Wenn ihr euch vorstellt, so ein Schwerverbrecher vor Gericht, und der Ankläger, der die ganze Liste aufzählt, der Staatsanwalt, der alles vorliest. Und dann kommt der Verteidiger und sagt, die Schrift ist nichtig. Guck mal unten dran, da steht getilgt, erledigt, vorbei. Kannst gerade verreisen. Wow, das ist, was Jesus vollbracht hat. Das ist, was in dem Wort drinsteckt. Vollbracht und nicht nur damals, es gilt für alle Ewigkeit. Es gibt keine Anklage. Es gibt keinen mehr, der uns anklagen kann vor Gottes Gericht, weil Jesus bezahlt hat, weil er die Schuldschrift vernichtet hat. Nur was weiteres, was damit zusammenhängt im Hebräer. Da ist ganz viel drin im Hebräerbrief. Und ich möchte als erstes Kapitel 9 aufschlagen. Geschwind gucken. Da geht es darum, dass unsere Sünden durch sein Blut vergeben sind. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und dann, ich muss gerade mal gucken, ja, ich lese das auch noch dazu, Vers 26. Denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und an anderer Stelle lesen wir, dass das Blut von Tieren, das ist das nächste Kapitel, Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Deshalb muss im Alten Testament ja jeden Tag geopfert werden. Immer wieder, weil das keine Sünde wegnimmt, weil es nur symbolisch die Sünde zudeckt. Aber Jesus durch seinen Tod, er hat es vollbracht. Es war einmalig, wie wir hier gelesen haben. Er ist einmal offenbar worden zur Aufhebung der Sünde. Und dann, wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht mehr wegen der Sünde, weil das ist erledigt. Unser Sündenproblem ist erledigt. Das ist ähnlich wie mit dem Schuldbrief, aber wieder eine andere Facette. Die Sünden sind bedeckt. Und wir haben es vorher schon gehabt, wir haben es in dem Lied auch gesungen, was Johannes 1,29, der Täufer sagt, Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus hat die Sünde weggenommen. Und als er rief, es ist vollbracht, da war auch deine und meine Sünde weggenommen. Wir sind unschuldig vor Gott. Und auch hier im Hebräerbrief nochmal, da kommt das raus. Es war einmalig, es muss nicht wiederholt werden. Es ist vollkommen, was auch in dem Wort vollbracht schon mit drin steckt. Was Jesus getan hat, das gilt für immer. Und dann machen wir weiter mit Galater 3,13. Ja, und ein kleiner Sprung zu dem, was ich dir gegeben habe. Galater 3,13, sind jetzt 10 bis 13, jetzt muss ich schön gucken hier. Da geht es darum, dass Jesus vom Fluch des Gesetzes befreit. Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus hat den Fluch des Gesetzes getragen. Was ist dieser Fluch? Dass das Gesetz sagt, du musst das und das und das tun und wenn du es nicht tust, ewiger Tod, Verdammnis, Todesstrafe steht auf die Sünde. Und kein Mensch konnte das tun, kein Mensch ist gerecht geworden durch Gesetzeswerke, weil wenn man ein Gesetz übertritt, hat man alles übertreten. Oder wenn man ein Gebot übertritt, hat man das ganze Gesetz übertreten. Und hier wieder, Jesus wird zum Fluch. Er nimmt den Fluch auf sich, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Das ist ähnlich wie bei der Schuldschrift, aber das ist auch wieder personifiziert und Jesus selber wird es. Er wird zum Fluch und an das Kreuz genagelt. Und dann ruft er aus, es ist vollbracht, dieser Fluch ist weggenommen. Der Mensch kann gerecht werden durch Glaube an ihn. Glaube rettet und nicht das Tun von irgendwelchen Werken. Und das ist eine Herausforderung auch an uns. Ich glaube, wir fallen auch als Gläubige immer wieder in das Denken, ich muss das und das machen, sonst ist Gott mit mir nicht zufrieden. Sonst nimmt er mich nicht an. Sonst mag er mich nicht. Nee, dieser Fluch, den hat Jesus ans Kreuz getragen. Er hat ihn weggenommen. Gott liebt uns nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Wir könnten jetzt durch Jesaja 53 gehen. Ich denke, die meisten kennen ihn, wo das beschrieben wird, was am Kreuz passiert. Jesus, der die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Psalm 22, der vieles von dem widerspiegelt. Ich lese nur ein paar Verse aus Psalm 22, einfach zum Zeigen nochmal, dass was Jesus getan hat, nicht Zufall war, sondern dass es ganz bewusst geschehen ist, weil es im Alten Testament schon vorausgesagt war. Psalm 22, ich lese ein paar einzelne Verse raus, Vers 2, dass mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Und Jesus zitiert diesen Vers am Kreuz. Und dann Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Da beschreibt der Psalmist das, was ein Mensch erlebt, der am Kreuz hängt. Vers 16. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Vers 19 haben wir gerade auch gelesen. Sie teilen meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Und so hat Jesus noch viel, viel mehr. Ich meine, wir könnten jetzt stundenlang durchs Alte Testament gehen, wo Jesus mit seinem Ruf vollbracht aussagt, diese ganzen Verheißungen sind jetzt vollbracht, sie sind erfüllt. Es ist Wirklichkeit geworden. Und dann noch ein Vers aus Kolosser 2, Kolosser 2, Vers 15. Ich hoffe, ich habe den richtigen. Genau. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in demselben. Da geht es um die Herrschaften und Gewalten der Finsternis. Und die hat Jesus an den Pranger gestellt. Er hat sie zunichte gemacht. Und Hebräer 2, 14 beschreibt es auch nochmal. Da heißt es in Hebräer 2, 14 und 15, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Jesus hat es vollbracht, was? Die Macht des Todes hat er außer Wirksamkeit gesetzt, nämlich den Teufel. Er hat den Teufel besiegt. Teufel hat keine Macht mehr. Tod hat keine Macht mehr. Es gibt ewiges Leben. Und das hat Jesus dort am Kreuz auch mit vollbracht. Und dann an Ostern, übermorgen gehen wir dran, da wurde das Ganze nochmal besiegelt. Aber einfach, lasst uns daran freuen, was Jesus getan hat. Ich könnte noch weiterfahren und weiterfahren. Aber einfach diese Dinge, lasst uns da einfach Zeit nehmen. Und vielleicht können wir einfach nur ein paar Minuten Gebetsgemeinschaft machen. Wir hatten schon mal eine in die kleine Gruppe, nochmal in der großen Runde. Einfach Jesus zu danken, ein paar Minuten. Wer möchte laut für das, was er für uns vollbracht hat. Es ist vollbracht. Jesus, wir loben dich, dass du es vollbracht hast, das Erlösungswerk mit allem, was dazugehört, und dass es ewige Gültigkeit hat. Herr, möchte ich besonders für die in unserer Mitte bitten, die sich noch nicht sicher sind, ob dieses Erlösungswerk auch für sie gilt. Herr, die Zweifel haben, die den Schritt noch nicht getan haben, das anzunehmen, bitte ich, dass du ihnen nachgehst. Herr, dass auch sie an dem Tag heute für sich sagen können, jawohl, was Jesus vollbracht hat, gilt auch mir. Möchte ich bitten, dass du den Tag uns auch weiter begleitest und uns einfach, wenn wir dir gehören, diese große Freude schenkst an der Rettung. Herr, und die unter uns, die das noch nicht festgemacht haben, dass sie nicht zur Ruhe kommen, bis sie ihr Leben vor dir in Ordnung gebracht haben. Wir preisen dich für deine riesengroße Liebe. Amen.